Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Sascha Tran, ich bin von Witte Projektmanagement.
Schön, dass du heute bei uns bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen.
Danke.
Du bist Geschäftsführer bei Witte. Um dich ein bisschen als Mensch kennenzulernen und nicht nur mit der Position, haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet. Da du gar nichts von uns bekommen hast im Vorfeld, du hast gesagt, du willst nichts, du willst spontan das alles machen.
Wenn ich jetzt anfange zu stottern,
das
glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Wie früh?
17:45.
Okay. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
An den ich mich erinnere, über lange Jahre Pilot. Ziemlich klassisch wahrscheinlich.
Ne? Cool. Ja, viele Jungs so.
Mhm. Ziemlich klassisch. Aber habe ich lange dran festgehalten. Also ja. Auch bis nach Abi-Zeiten und so.
Ach was,
okay. Ja. Und dann?
Und dann, ich habe sogar Tests gemacht.
Ja.
Also damals noch bei der Marine, bei den Marinefliegern. Mhm. Und dann wurde mir aber irgendwann gewahr, wenn ich das denn da mache, dann muss ich mich auch so lange verpflichten. Und da habe ich dann gekniffen, mhm. in der Tat. Gesagt, nee, dann gehe ich doch in eine technische Richtung. Bin Bauingenieur geworden.
Okay,
spannend. Welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch?
Ui, ganz trauriges Kapitel. Hamburg in der Nachkriegszeit.
Oh.
Ja. Mm. Das ist jetzt nichts, was gute Laune auslöst.
Du liest das aus beruflichen Gründen oder?
Nein, das war jetzt tatsächlich, das habe ich geschenkt bekommen und ich lese die Bücher, die ich geschenkt kriege. Also ich quäle mich auch durch, wenn es nach drei Seiten immer noch nicht so ist. Aber das ist da gar nicht. Also ich bin da schon interessiert und finde so diese alten Geschichten und Live-Interviews von damals. Ja. Wie bitter die Zeit war, die letzten Kriegstage und das Überleben und wieder aufbauen, das ist ja schon eine sehr prägende Zeit gewesen. Ja. Und
total beeindruckend, auch aus heutiger Sicht, auch ne, was die geleistet haben. Ich habe nämlich auch gerade so einen Nachkriegs- oder eigentlich Krieg, vorm Krieg, Krieg und Nachkrieg eine Geschichte gelesen und hat mir nochmal sehr deutlich vor Augen geführt. Boah!
Ja, da leben wir alle im Wattebausch gerade.
Aber sowas von. Ja. Das ist hier Wolke. Rosa-rot, ja, ja. Trotz der Herausforderungen, die wir haben. Ne? Das darf man immer nicht vergessen, aber sehr, sehr krass.
Mhm. Welche App benutzt du am häufigsten?
Ui, wahrscheinlich Outlook. E-Mail. Das ist jetzt okay. Nicht so spektakulär.
Mhm. Was ist denn dein Lieblingsort hier in Hamburg?
Mein Zuhause.
Wie schön.
Mhm. Schön, ja.
Welche Stadt hat dich zuletzt wirklich beeindruckt und warum? Jetzt sag nicht Hamburg.
Nee, das wäre jetzt langweilig. Ist jetzt auch nicht so eine spektakuläre Antwort. Ich war jetzt jüngst in Kopenhagen, da auch nicht das erste Mal, schon zuvor mal auch nur durchgefahren. Aber ich merke, dass mich die skandinavischen Länder schon anfassen. Ich mag das dort und Stockholm und Göteborg und so weiter. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich halte es auch in Madrid und Rom natürlich aus, aber ich finde dieses Mindset in Kopenhagen, sehr junge Stadt, internationale Stadt, die Menschen laufen, also es ist, ich war mal irgendwann im Anfang Dezember da, vor einigen Jahren, mit ein paar Freunden. Und dann denkst du, du fährst Anfang Dezember nach Kopenhagen und die Stadt ist ausgestorben und da passiert nichts. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Straßen sind voll. Es ist wahnsinnig international. Die Clubs sind voll, die Bars und es ist eine gute Stimmung. Es wird wie selbstverständlich Englisch gesprochen. Das hat mich sehr inspiriert. Finde ich eine tolle City.
Kopenhagen kriegen wir auch öfters als Antwort.
Ja, das ist wirklich, das stimmt. Ja.
Na, Wilhelmshaven kommt nicht so häufig vor.
Bremerhaven auch nicht. Gibt es denn Ratschlag, den du hin und wieder mal gibst, aber vielleicht selbst nicht ganz so befolgst?
Da solltet ihr wahrscheinlich meine Familie fragen und weniger mich.
Okay.
Vermutlich tue ich das. Ich würde das jetzt immer anders behaupten.
Okay, drei Adjektive, wie andere dich beschreiben würden.
Schnell, spontan, dynamisch.
Okay, gut, du hast die Schnellfragerunde gemeistert. Jetzt freuen wir uns auf alles, was noch kommt. Genau, schnell. Was schnell, spontan, dynamisch. Okay, das schreibe ich mir auf, ist schon mal die LinkedIn-Titel. Bevor wir über Witte und Projektmanagement sprechen, du hast ja auch einen eigenen Podcast und ihr habt bei Witte einen Podcast. Von dem her ist es sehr cool, jemanden zu haben, der sonst auch auf dieser Seite sitzt wie wir. Dein Podcast heißt Rohstoff. Warum dieser Name und was bedeutet Rohstoff für dich?
Ja, dann hole ich mal aus, warum wir diesen Podcast haben. Das war eine fixe Idee, die ist jetzt gut 3 Jahre alt. Und wir haben gar nicht mal, also wir, Annette und ich, wir zwei machen das zusammen, nicht die Welt verändern wollen oder alles neu machen wollen, sondern es war der Ansatz, möglicherweise anderes Publikum zu erreichen, die wir über das jährliche WP-Magazin nicht bekommen. Das war so eine Idee. Die zweite Idee ist, durch die Regelmäßigkeit, die wir es ausstrahlen, können wir auch aktuellere Themen aufgreifen. Und das hast du in einem jährlichen Magazin halt nicht. Und es ist möglicherweise nicht ganz so geglättet. Ein Interview, was man gibt, was abgedruckt wird, das wird durchgeschliffen. Und dann streichst du doch einen Raum raus. Und so macht ihr es ja auch. Und genau das ist beim Podcast nicht. Und das finde ich den großen Charme. Da ist man Verhaspler dabei oder ein Wort, was gerade nicht gesagt werden wollte und trotzdem rausrutscht. Oder ein Name, der auf einmal auftaucht. Und das mit der zeitlichen Aktualität. Ist uns denn nach 438 Namensideen Rohstoff hängen geblieben, weil es eben der Rohstoff ist, der dann auch so gesendet werden soll? Das war der Gedanke dahinter.
Schön, ja. In welchem Rhythmus erscheint euer Podcast?
Wir waren die ersten 2,5 Jahre richtig gut und haben es auch im 2-Wochen-Rhythmus geschafft. Im Moment kriegen wir es zeitlich nicht hin und wir rutschen gerade in einen monatlichen Rhythmus.
Ja. Okay. Wer ist hier so im hängen geblieben im Gedächtnis? Wer oder welches Thema?
Ganz viele. Das ist schwer, jetzt einen herauszufischen. Der Wunsch, unsere Gäste einzuladen, oder wir fahren ja zu den Gästen hin, ist nicht die Visitenkarte. Das spielt keine Rolle, sondern die müssen erstmal gut erzählen können. Das ist das, die Hörer sollen gerne zuhören wollen. Das ist das oberste Ziel. So, und dahinter soll natürlich eine tolle Geschichte stecken und nicht irgendein Larifari-Thema mit ich bin Projektentwickler und habe ganz viele tolle Zahlen und 7 Milliarden an der Management. Das ist irgendwie abgelutscht und das wünschen wir uns weniger, sondern tatsächlich menschliche Geschichten, die damit einhergehen, besondere Erlebnisse, besondere Unternehmensgründungen oder Unternehmensentwicklung oder ähnliches. Wir hatten beispielsweise Mirko Schönfeld, der ist Geschäftsführer von Firma Belttunnel. Und auch wenn wir uns jeden Tag mit Bauen und Immobilien beschäftigen, ist das völlig unterbelichtet, dieses Thema. Das kennt wahrscheinlich südlich von Kiel schon kein Mensch mehr. So ein Stuttgart 21 Bahnhof ist irgendwie in aller Munde, weil es ordentlich schief geht. Das ist beim Fehmarn-Belttunnel nicht der Fall, zum Glück. Auch wenn es sich zeitlich ein bisschen verzögert. Aber das sind so Begegnungen, die machen irre Spaß. Und wir hatten aber auch einen Michael Schumacher, Architekt aus Frankfurt, der die letzten, jetzt muss ich lügen, 30 Jahre seiner Unternehmensgeschichte uns erläutert hat. Und das hat so viel Spaß gemacht, dem zuzuhören. Mhm. Also wir haben so ganz bunte Mischungen und das macht's aus. Viele Impulse, die wir da mitnehmen.
Fehmarn-Belt-Querung hatten wir letztes Jahr hier in Hamburg.
Ja, tatsächlich, genau. Also ja, hier Hamburg und ein bisschen südlich von Hamburg wissen die jetzt Bescheid.
Ja.
Eine Veranstaltung dazu. Aber na, ihr guckt ein bisschen mehr, wir haben ja wirklich, unser Ziel ist ja Vernetzung von Projektentwicklung und Architektur. Ne? Das ist ja hauptsächlich der Fokus. Mhm. Und ihr guckt ein bisschen weiter und ladet auch mal Gäste ein, die auf den ersten Blick gar nichts mit unserer Branche zu tun haben. Also so habe ich es jetzt so wahrgenommen.
Ja und nein. Also schon Branche, sonst fällt es uns auch irgendwann schwer. Also zugegebenermaßen, wir hatten den größten Stargast, den wir hatten, war Heiko Maas, der ehemalige Außenminister. Offen gestanden, hätten wir uns das fast schenken können. Also da denkst du, du hast jetzt echt einen großen Politiker, ehemaligen Politiker, der ist natürlich Vollprofi. Da können wir mit unseren sehr naiven Fragen gar nicht durchdringen. Da musst du tatsächlich auch richtig gut ausgebildet sein. Und dann versuchst du, so den Link zu kriegen, naja, warst ja auch mal Bau- und Wirtschaftsminister im Saarland und so weiter. Und dann endet das Gespräch aber relativ schnell. Also von daher war das bei weitem nicht das spannendste und beste Gespräch. Überhaupt nicht. Gegenteil. Was nicht an ihm lag. Also der kann ja gar nichts für. Ist ein super, super Typ gewesen. Aber da prallen Welten aufeinander. Und so gesehen haben wir schon Menschen, die irgendwie eine Affinität zu Bau oder Immobilien haben. Eine der ersten Folgen war mit einer Kollegin, die aus der Bauleitung kam damals. Und da war die Überschrift Frau am Bau. Also da kannst du eben auch was machen, ne? Wie ist da die Entwicklung in den letzten 20 Jahren gewesen? Und die sprudelte aus ihr heraus. Das war so schön.
Hat jetzt das Podcasten auch deinen Blick nochmal verändert auf die Branche?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Nein. Okay. Das nicht.
Wie fühlst du dich heute hier auf der anderen Seite sitzen
super
zu dürfen?
Ja, ich habe schon geschrien vor Glück, als ich die Anlage gesehen habe, gemerkt habe, es ist die gleiche, die wir auch benutzen. Nein, es ist schön.
Ja, okay.
Also ich fühle mich jetzt aber auch nicht sonderlich unwohl oder nur weil ich auf der anderen Seite des Tisches finde, ist das keine gänzlich neue Situation.
Ja. Kannst du uns mal abholen zu deinem Werdegang? Du hast Bauingenieurwesen, hast du studiert, ne? Wie kamst du zu Witte? Ganz kurz. Oder länger?
Über eine Bewerbung.
Und bist du direkt nach dem Studium? Und du bist direkt nach dem Studium
nein,
zu Witte?
Nein. Ich habe schon während des Studiums lange für ein großes Stuttgarter Bauunternehmen gearbeitet. Einige Jahre, dann wurde ich von denen nach dem Studium übernommen. Wir haben Anfang 2000er geschrieben, das war eine richtig miese Zeit damals. Ich würde behaupten, die war für die Baubranche auch nochmal richtig viel mieser, als es heute der Fall ist. Und weil die Stimmung da so schlecht war, hatte ich ein Angebot, ins Ausland zu gehen. Da war ich in Dubai ein paar Jahre, habe für ein arabisches Unternehmen dort gearbeitet. Und da ist mir aber das Licht aufgegangen, dass das nicht mein Lebensziel ist, dort alt zu werden. Und dann bin ich nach 2 Jahren, habe ich mich wieder Richtung Deutschland orientiert und habe mich ziemlich klassisch bei Marco Witte beworben.
Hm.
Und so habe ich dann 2007 angefangen.
Okay.
Als Projektleiter, ganz klassisch. Und dann kam irgendwann Senior-Projektleiter, Niederlassungsleiter, jetzt Geschäftsführer seit, ich glaube, 2018.
Okay.
Ja.
Ja, okay. Was macht ihr genau? Projektmanagement, kontrollieren. Was ist der Kern eurer Arbeit?
Wird das jetzt gegenübergestellt mit anderen Projektsteuerern, die ihr auch schon befragt habt?
Wir hatten tatsächlich noch gar keinen Projektsteuerer.
Wirklich?
Ja. Nee, wir haben ja ne, Projektentwickler, ne, mal Architekten, aber tatsächlich noch keinen Projektsteuerer.
Also wir sind ja vom Investor oder dem Bauherrn beauftragt. Von daher vertreten wir natürlich dessen Interessen. Überschrift Best for Project. Und ich würde behaupten, dass wir diejenigen sind, die am neutralsten von allen Beteiligten in dieses Projekt reingehen. Du hast einen Architekten, der hat ein Ziel, einen Haustechnikplaner denkt eher an Raumschiffe und ein Statiker möchte alles ganz schlank und hübsch machen. Und ich diese unterschiedlichsten Interessen und Investor natürlich, der muss das Geld zusammenhalten, ja, und das Ding vermarkten hinterher. Und all diese Interessen, das ist unser Job, das unter einen Hut zu kriegen und im Best Case mit einer hohen Motivation und mit einer guten Stimmung alle Lemminge in eine Richtung zu bringen.
Und wie macht man das?
Mit der guten Stimmung, genau.
Ja, gute Stimmung bringt ganz viel. Gute Kommunikation.
Ja.
Also das ist natürlich etwas, was uns schwerfällt, wenn wir uns so in öffentlichen Ausschreibungsverfahren befinden, weil das überhaupt nicht zählt. Ja, da gibt's kein Formblatt für. Und dieses People's Business, was wir vorhin hatten, was auch jeder kennt, das zählt da nicht. Da gibt's keine Punkte für. Da kommen irgendwelche Uralt-Referenzen oder eben neuere Referenzen und all sowas. Im Grunde genommen ist es, ich will nicht sagen, unerheblich. Natürlich brauchst du einen Erfahrungsschatz, aber du brauchst die richtigen Typen. Und die müssen mitreisen können. Und darum geht's. Und das auf eine saubere Kommunikation, jeden abzuholen, jeden zu respektieren, transparent, ehrlich, loyal zu sein. Das gilt nicht nur fürs eigene Unternehmen, sondern eben auch für so ein Projekt.
Ja. Wir hatten jetzt im Vorfeld schon mal das Thema der Teamarbeit oder in Teams gut zusammenzuarbeiten, auch über einen langen Zeitraum, um im Idealfall ja auch die besten Ergebnisse zu erzielen. Spiegelt sich das für euch auch wieder, dass ihr auf gleich immer oder wiederkehrende Auftraggeber habt, weil die sagen, hey, das hat super funktioniert, und bilden sich auch Teams aus den unterschiedlichsten Parteien, wo ihr merkt, wir arbeiten gerne zusammen, oder ist es da auch gänzlich neu zusammengestellt jedes Mal?
Nein, das lebt sehr stark davon, dass man oder dass wir einen guten Mix hinbekommen. Jedes Projekt ist sehr individuell. Wir machen ja keinen Geschosswohnungsbau. Ja. Da braucht es uns nicht. Das können wir auch nicht besser. Das können die Protagonisten, die dort professionell unterwegs sind, sehr viel besser. Das heißt, wir sind ja immer dann am Start, wenn eine gewisse Komplexität vorhanden ist. Und so gesehen bringt diese Komplexität und dieses Projekt wird nur einmal so realisiert, immer mit sich, dass auch neue Player dabei sind. Also wir sind kein Wanderzirkus, wo immer das gleiche Team mitläuft. Gleichwohl ist es so, dass wir sowohl hausintern als auch auf die externen Partner, Planer, Gutachter und so weiter zugreifen, mit denen wir gut und gerne zusammenarbeiten. Und dann ergeben sich Konstellationen mit, dürfen ja sagen, dass wir im ganzen Bundesgebiet auch schon einen ganz guten Track Record hingelegt haben. Ja. Und dann gibt es natürlich vergleichbare Konstellationen, sei es aus einer Regionalität oder aus der Aufgabe heraus, wo wir sagen, das macht jetzt Sinn, dass wir die zusammenführen. Und häufig klappt's, und wir lernen auch nie aus und lernen immer wieder neue Partner kennen, und das macht's dann auch aus.
Was sind so die typischen Konflikte? Hauptsächlich geht's ums Geld?
Vermutlich schon. Alles, was damit zusammenhängt, ja. Naja, es ist ja auch nicht ganz verwerflich, weil natürlich will jeder die eierlegende Wollmilchsau, und die Limits sind meistens beim Geld gesetzt. Und das heißt, es braucht länger, dann ist es am Ende immer Geld. Nicht, weil jemand langweilig wird oder sowas, sondern weil natürlich das Thema Vermarktung dahinter steckt. Und alle Verzüge haben immer eine Wirtschaft, oder da drüber steht die wirtschaftliche Komponente. Und dieses in Einklang zu bringen, das heißt beim Geld ja auch nicht, dass nur weil es absolut mehr kostet, dass es deshalb unwirtschaftlicher wird. Und dieses in die Spur zu bringen, zu sagen, wie rechtfertige ich denn Geld oder mehr Kosten, stellt es einen Mehrwert dar. Dann ist es eine ganz andere Betrachtung, als wenn es mehr kostet und der Wert eher verringert wird. Ja. Dann hat man ein Problem.
Gibt es so klassische Aspekte, wo du sagen würdest, da wird so eine Projektsteuerung in einem Bauprojekt auch noch unterschätzt?
Nee, klassisch nicht. Also da gibt es jetzt nicht die Antwort. Ich glaube, das resultiert eher aus persönlichen Erfahrungen der Protagonisten.
Ja.
Gute oder schlechte Erfahrungen. Aber mir wird jetzt nicht das Abziehbild einfallen. Also in der Situation hat der Projektsteurer immer genervt, gestört, geschadet. Da hat jeder seine, also wir von uns behaupten, wir tun es nicht. Mhm. Aber es gibt Klischees, und das war jetzt nicht.
Ich meine es eigentlich eher positiv. Also so, wo wird es unterschätzt, weil es ja am Ende besser wird, schneller, im Rahmen. Also das dahin war es echt.
Ich glaube, das hat sich gedreht. Vor 20 Jahren war das Thema Projektsteuerung ja noch gar nicht etabliert. Es hat sich entwickelt. Also Marco Witte hat das Unternehmen Mitte 90er gegründet. Ja. Zuvor ging es eben auch ohne. Und die Projekte waren weniger komplex. Es gab weniger Beteiligte. Ja. All die Zwänge waren nicht so hochgehängt wie heute. Und irgendwo braucht es eine Institution, die diese ganzen Fäden zusammenhält. Und das ist der eine Weg, die eine Betrachtungsseite. Die zweite Betrachtungsseite, die Architekten haben es vermutlich auch Mitte der 90er Jahre ein Stück weit für sich verpennt, diese Chance zu nutzen und zu sagen, das könnten wir ja auch selber durchführen. Mhm. Sondern die sind dann als Schöngeister weitergelaufen und wollten tolle Häuser entwickeln und haben das Brot- und Buttergeschäft, das man auch koordinieren muss und managen muss und so weiter, ein Stück weit fallen gelassen. Und so hat sich eigentlich eine neue Berufsgruppe entwickelt. Mhm. Aber gemacht werden musste es schon immer. Von wem auch immer. Also man musste es schon immer machen. Ja. Ganz früher waren es die Architekten, dann wurde es immer komplexer. Die haben es nicht übernommen, und so etablierte sich das mehr und mehr.
Ich öfters mal den Eindruck, dass die Architekten viele so Dinge verschlafen und dass sich neue Berufsfelder entwickeln an ihnen vorbei?
Ja, das kann man natürlich jetzt belächeln. Andererseits, um Verständnis zu wecken, für die ist natürlich auch enorm viel komplexer geworden. Also eine Fassade ist heute bauphysikalisch, all die Themen, die auf eine Fassade einströmen, deutlich komplexer als noch 1991. Ja, da gab es irgendwie ein paar Lochfenster oder mal einen Pfostenriegel und eine Klinkerwand und dann war es das aber auch schon bald. Und wenn wir uns überlegen, mit allen Nachhaltigkeitsthemen und CO2-Footprint und diese BIM und alles Mögliche, was dort auf die Architektur einströmt, das ist dann auch nicht mehr so einfach, all das bedienen zu können. Das ist ja auch total fein, dass man sagt, wo drin sind wir gut, was ist eigentlich unsere Genetik und darauf stürzen wir uns.
Ich glaube, da würde ich auch eine Lanze für die Architektur und Architekten brechen wollen an dieser Stelle. Das ist genauso komplex eben für alle Beteiligten geworden und da eben auch zu schauen, wo liegt vielleicht die Stärke des Büros? Gibt ja genug, die sich dann eben auch auf das ein oder andere mehr fokussieren oder auch spezialisieren. Und am Ende haben aber, glaube ich, alle Beteiligten ja immer das Bestreben zu sagen, wir wollen ein gutes Gebäude, was möglichst lange gut und unaufgeregt funktioniert. Und das ist ja schon das hehre Ziel. Mhm. Aber die Rand- und Rahmenbedingungen, was du geschildert hast, die sind halt wirklich maximal komplex geworden für alle.
Was ich ein Stück weit bemängel, ist der Habitus des sich Zurücklehnens und zu sagen, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Also das ist leider auch damit einhergegangen, was wir verspüren. Und das ist wahrscheinlich gar nicht nur auf unsere Branche zu fokussieren, zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich zeige mit dem Finger auf den anderen und das war sein Job. Das ist schade. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da mehr kollaborieren und wieder mehr zusammenarbeiten. Best for Project. Jeder hat zwar seinen Kern dessen, was er mitbringen muss, aber mehr über die Ränder hinweg gucken und zusammen agieren, das wäre schon wünschenswert.
Helfen Vertragsmodelle wie IPA?
Sind unsere Erfahrungen, ich frage mich immer, wie viele Menschen herausposaunen, was sie alles für IPA-Projekte gemacht haben. Ich kenne die alle gar nicht. Also es ist eben, also realisierte Projekte würden mir 1, 2, 3 einfallen, das war es auch schon. Ist ja ein Wunder, wer da alles dran mitgewirkt hat. Dann.
Das sind doch große Teams.
Offen gestanden, ich habe, also demnach hört man schon raus, ich habe da keine Erfahrung. Mhm. Ich verschließe mich nicht dagegen. Andererseits denke ich, wenn das Mindset stimmt, ist eigentlich völlig egal, was für ein Vertragsmodell dort gewählt wird. Wenn mein Mindset ist, ich arbeite zusammen, wir alle, ich erfülle meine Aufgabe und wir alle laufen in die gleiche Richtung und bringen das Beste ein, was ich kann und am Ende soll dort ein schönes Haus stehen, dann ist das Vertragsmodell egal.
Hm. Ja. Gibt es ein Projekt jetzt aus der Vergangenheit, was dich auch besonders geprägt hat, fachlich, aber auch menschlich?
Menschlich nicht, weil das hört ja tagtäglich nicht auf. Mhm. Da würde mir nichts einfallen. Das ist eine kontinuierliche Entwicklung und ein Dazulernen. Fachlich, also sagen wir mal, mit steigenden Berufsjahren bin ich ja immer weniger tief im Detail. Und die größte Lernkurve vermutlich fachlich hatte ich in den ersten Jahren meines Berufslebens. Also da habe ich Estrichmessungen vorgenommen und habe morgens um 7 die Bauleiterbesprechung geführt und so weiter und war tagtäglich auf der Baustelle. Und davon zehre ich bis heute. Mhm. Also ich weiß, wie viel man einen Kran bedienen kann und wie man Beton verarbeitet und wie ein Schaltkasten verdrahtet wird. Und das hat mich fachlich wahrscheinlich am allermeisten geprägt.
Was dir damals vielleicht gar nicht so bewusst war, ne? Also bei mir auch nicht, aber die ersten Jahre waren schon sehr prägend, ja.
Ja, möglicherweise. Mhm. Also mir hat es aber einen Riesenspaß gemacht. Ja. Also das war, ich habe mir ja nicht hingestellt und gesagt, oh Gott, jetzt muss ich das lernen, sondern ich fand das großartig. Ich habe es geliebt, morgens um 7 auf die Baustelle und es ist ja auch eine Riesenverantwortung, ja. Da bist du irgendwie ein junger Kerl und wirst du alleingelassen mit diesen ganzen Polieren und die dich erstmal belächeln und muss man sich den Respekt ja auch erarbeiten. Also so gesehen, so die ersten Berufsjahre, sie sind schon sehr spannend.
Aber wie hast du dir den Respekt erarbeitet?
Wahrscheinlich nicht durch Besserwisserei, sondern irgendein Mix zwischen fragen, ich will es verstehen und ihr müsst es mir erklären und auch an der geeigneten Stelle Kante zeigen, sagen, nee, es gibt jetzt auch einen Grund, weshalb wir es so machen. Und das ist natürlich ein schmaler Grat, ne? Dass man dann nicht belächelt wird und ausgetrickst wird. Und am Ende, ich glaube, auch wirklich durch Fleiß. Hm. Einfach morgens der Erste, abends der Letzte sein.
Hm. Ja. Ja, voll. Lass uns mal über ein ganz aktuelles Projekt sprechen. Ihr seid bei der neuen Staatsoper Hamburg mit dabei.
Ja.
Er freut sich.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, Dankeschön.
Ja, Glückwunsch dazu.
Wie geht's dir damit?
Ja, super. Also das ist ein Projekt, da sind wir schon jetzt sehr, sehr stolz drauf. Das ist außerhalb jeder Norm, was wir vorher machen konnten. Wir sind schon auch stolz auf viele andere Projekte, die wir in Deutschland in den letzten Jahren und aktuell machen durften, dürfen und so. Da müssen wir uns ja wirklich nicht verstecken. Aber das ist eine neue Dimension. Und diesen Vertrauensvorschuss, den wir dort jetzt zugeschrieben bekommen, das ehrt uns schon sehr und das nehmen wir schon sehr ernst. Das ist über die Grenzen von Hamburg bekannt. Das ist natürlich mit Bjarke Ingels auch ein toller Entwurf, der dort gekürt wurde. Und da ist nichts schematisch. Also wir haben noch keine Oper gebaut. Und das muss man ja auch mal sagen, auch der Auftraggeber, der war ja von Tag 1 an so ehrlich und sagt, ist mir doch klar, dass sie keine Oper gebaut haben. Ich habe auch noch keine gebaut. Haben wir alle noch nicht. Ja, aber trotzdem wollen wir es mit euch zusammen machen. Und da traf jetzt mal das Gegenteil zu, was ich vorhin zu den öffentlichen Ausschreibungen gesagt habe. Es war eben nicht Formblatt, sondern es ist der Enthusiasmus und die Überzeugung, wie wir so ein Ding angehen könnten mit aller Kreativität und Dynamik, was am Ende dazu geführt hat, dass wir jetzt eine Oper vor der Brust haben.
Ja. Habt ihr schon mal mit Bjarke Ingels gebaut?
Nein, noch nicht.
Du hast ja jetzt gerade Big auch erwähnt. Wie beeinflusst das auch die Zusammenarbeit jetzt mit dem Architekturteam, auch eure Zusammenarbeit dann zu dem jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch? Ist ja noch sehr früh.
Ja, genau, das ist noch sehr früh. Also wir sind ja noch gar nicht in diesem Regelmodus drin. Wir wissen, mit welchem Architekten wir die Oper bauen wollen. Alles andere wissen wir noch nicht.
Okay.
Und so gesehen, bis tatsächlich mal der erste Plansatz erarbeitet wird, der über diesen Entwurfsstand hinausgeht, das wird noch jetzt ein paar Wochen oder Monate sogar dauern. Und wir stellen jetzt das Team zusammen. Mhm. Also so gesehen, bislang, das sage ich aber bei jedem Projekt, sind wir ja alle in einer Wohlfühlphase. Ja, also wir haben uns alle lieb und wir sind in der LP2 und große Dinge werden von rechts an links geschoben und so. Das tut ja alles noch nicht weh. Also wir werden schon auch noch in der Realität ankommen und dann werden wir sehen, wie es geht. Aber ich muss sagen, so dieses erste, den ersten Kontakt, den wir mit Bjarke Ingels haben, ist hochprofessionell und es macht viel Freude.
Schön, ja. Der Erwartungsdruck ja von allen Seiten ist ja extrem hoch, ne? Sei es Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung. Also, oder kriegt ihr davon, also seid ihr da, wie sagt man, geht das an euch vorbei und ihr bleibt da cool und gelassen?
Nee, das bleiben wir nicht, aber ich weiß gar nicht, ob der so viel höher ist. Natürlich ist so der öffentliche Fokus, der macht es da schon größer, aber ehrlich gesagt werde ich nicht nervöser, nur weil eine Null mehr an der Zahl dran hängt. Also für sich genommen ist ja jedes Projekt für jeden Einfamilienhausbauer ist genauso aufregend wie ein Multimillionenprojekt in der Hafencity. Also die Verantwortung, die damit einhergeht, die empfinde ich als ziemlich identisch.
Okay. Wie sind so die nächsten Meilensteine? Wie ist der Zeitplan?
Naja, es gibt den einen großen Meilenstein, der ist Ende 27, im Herbst 27, das ist die sogenannte Durchführungsentscheidung. Das ist, auf diesen Termin läuft alles hinaus. Das ist der letzte Stecker, den Herr Kühne sich vorbehalten hat zu ziehen, um das Opernprojekt nicht zu realisieren. Und bis dahin wollen wir eine Planung erarbeiten, die uns so aussagekräftig darstellen lässt, was kostet das Haus, wie lange wird es dauern, wie läuft der Betrieb ab, wo sind die Fallstricke. Bis dahin müssen wir es wissen. Das heißt, wir haben jetzt anderthalb Jahre Vollgas, Planung, all in, dass wir eine sehr große Belastbarkeit in der Aussage bekommen. was die Realisierung angeht. Was kostet's?
Ja.
So, und das ist der eine große Meilenstein. Da kann ich jetzt einen Terminplan aufziehen und dann gibt es irgendwie 10 Meilensteine in between, aber darauf läuft es hinaus.
Und was kostet's? Grob geschätzt.
Natürlich das, was in der Auslobung vorgegeben wurde. Das, was Bjarke Ingels 1:1 bestätigt hat, was eingehalten wird.
Vielleicht noch ein bisschen früh für die Frage.
Naja, der Erkenntnisstand ist heute nicht größer, weil wir noch kein Stück Planung mehr haben als zum Ende des Wettbewerbs. Also es kostet, es ist in dem Rahmen, dass Herr Kühne auch nach dem Wettbewerb gesagt hat, ich freue mich auf die nächsten Schritte.
Sehr diplomatisch, sehr schön, ja. Wir werden das beobachten
und
mit großer Spannung.
Sehr gern.
Ja, und nächstes Jahr machen wir dann eine Veranstaltung zu. Nein, erst 2027, ne?
Idealerweise nach der Durchführungsentscheidung, nach der positiven natürlich.
Okay. Lass uns mal ein bisschen über Witte sprechen und über den kulturellen Zusammenhalt, den ihr habt. Bei euch arbeiten wie viele Menschen?
Ja, so 110, 115, so roundabout.
Genau, an wie vielen Standorten?
5. Big Five. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München.
Und wie funktioniert das über die Entfernung? Und
uns ist wichtig, dass wir eine Company sind und nicht 5 Profit Center. Mhm. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, dass wir uns nicht mit den Ellbogen voneinander unterscheiden, sondern alle ein gleich hohes Interesse haben, uns gegenseitig zu unterstützen. Und das hat sich gerade in den letzten Jahren, die jetzt ja auch nicht irgendwie Wattebäuschen werfenderweise waren, gezeigt, dass natürlich ein Standort immer mal besser ausgelastet ist als ein anderer. Und das hat uns sehr geholfen. Das war tatsächlich diese Kapazitäten, die wir denn an anderen Orten hatten, verschieben konnten.
Ja.
Und das mal so die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Also so gesehen ist das ein volles Erfolgsrezept über mehrere Standorte. Das ist ja eine Diversifizierung quasi über die Standorte. Ansonsten halten wir das so vom Zusammenleben schon sehr, sehr hoch, dass wir viele Veranstaltungen, sei es eine interne Fortbildung, Coachings oder auch eine Weihnachtsfeier oder Sommerparty, dass wir das immer übergreifend machen, wie selbstverständlich. Mhm. Und das kommt auch an. Also die Mitarbeiter freuen sich auch alle aus den anderen Niederlassungen, die anderen Kollegen zu sehen, sondern auch deren Familienmitglieder und Partner und so weiter. Die feiern das sehr.
Okay. Also ihr macht das dann mit, auch Familie, mit Anhang, mit Begleitung und seid dann alle...
Die Sommerparty machen wir mit Kind und Kegel.
Ja.
Ja, das ist so. Und die Weihnachtsfeier auch mit Partnern.
Ja. Und dann immer wechselnd an den Standorten, dass jeder mal die Weiterreise hat oder auch alle mal die Standorte kennenlernen, oder ist es dann schon hauptsächlich hier auch in Hamburg?
Nee, also unser Hauptsitz ist schon in Berlin und ja, ehrlicherweise, der Fokus ist auf Berlin. Also ich sag mal so 3 von 4 Mal sind wir in Berlin. Und alle x Jahre versuchen wir dann aber auch die anderen Standorte einzubinden. Der Fokus ist nicht, dass es in Berlin sein muss. Aber A, haben wir am meisten Mitarbeiter dort sitzen.
Ja.
Und die Berliner machen uns immer glauben, dass dort die besten Locations sind zum Feiern.
Aber also ich war vor ein paar Jahren bei eurer Büroeröffnung im Köbogen.
Ja.
Das ist auch ein schöner Standort.
Oder?
Ne?
Ja, ist mein Lieblingsbüro.
Also
rein vom Büro, ich finde das großartig.
Und ich finde auch, ich kann mich sehr gut an die Stimmung erinnern. Ne? Also Maike ist immer noch da.
Ja.
Und auch diesen Team Spirit, also der war fühlbar. Ne? Also ich fand das richtig cool.
Ja, du kannst zu jeder anderen Festivität auch kommen, das wird ein ähnlicher Spirit sein.
Und das ist was ganz Spannendes, was du sagst, Nathalie, weil das erlebe ich auch ganz häufig, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, du spürst als Gast sofort, wie die Stimmung ist.
Ja.
Sofort. Das ist eine irre, wie gut das wahrnehmbar ist. Und ich freue mich dann immer, wenn ich merke, hier ist ein tolles Miteinander.
Ja,
da hat Marco Witte natürlich einen Benchmark gesetzt. Ne? Also da ist der perfekte Gastgeber und das überträgt er.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja von oben. Also auch so eine Entscheidung, wie Maike in die Niederlassungsleitung zu setzen, ne? Als relativ junge Architektin und die Verantwortung abzugeben, und das wäre meine Frage gewesen, ne, wie wird bei euch Führung gelebt? Ne? Also ich habe den Eindruck, es wird sehr viel Verantwortung eben auch anderen Leuten übergeben, oder sehe ich das von außen falsch?
Ja, aber nicht negativ, sondern positiv.
Also
Vertrauensvorschuss,
genau.
Im Sinne von Vertrauensvorschuss und einer guten Fehlerkultur und laufen lassen, lange Leine. Und es gibt, ich habe ja schon so ein paar Grundregeln immer mal benannt, es gibt eine weitere Grundregel, wir Führungskräfte werden bei uns nur organisch generiert. Also wir werden niemals eine Führungskraft von außen dazu kaufen. Gab es in der Vergangenheit mal, viele Jahre zurück, aber da sind wir 2-3 Mal echt auf die Nase gefallen, deswegen wird es das nicht geben.
Ist ja auch eine Entscheidung.
Ja.
Und eine Haltung.
Ja, das ist so. Und da fahren wir aber verdammt gut mit.
Ja,
und
wunderbar.
So drängte sich eine Maike auf als Niederlassungsleiterin Düsseldorf. Ja, die war jung, aber die hatten Spirit und Dynamik. Und ehrlicherweise, das Jung ist ja eher ein Vorteil. Also das ist viel einfacher, jemanden mit einer 3 vorne zum Niederlassungsleiter zu ernennen, als mit einer 5. Wir wollen ja auch in die Zukunft gucken. Also muss ja auch noch ein paar Jahre was passieren und nicht auf Renteneintritt.
Ja. Ich stelle mir euren Job doch schon recht stressig vor, weil dieser Kostentermindruck immer da ist. Welche Qualitäten braucht man, um bei euch zu arbeiten, um mit dem Stress umzugehen? Oder ist das alles gar nicht so stressig?
Das ist ja eine sehr individuelle Frage, die jeder für sich beantworten muss. Jetzt ist der Beruf eines Buchautors vermutlich nicht ganz so stressig. Aber es ist ja, wie du es wahrnimmst. Also wenn du jetzt in verantwortlicher Position beim Architekten arbeitest, der verspürt ja den Stress ganz genauso.
Ja.
Nur wenn man über Zahlen spricht, heißt es ja nicht, dass daraus ein negativer Stress abgeleitet werden muss. Es ist halt eine Aufgabe und es ist ja irgendwas zwischen Lehrer, Management, Kindergärtner, Motivator, Sportler. Also das ist, da spielt ja so vieles mit rein. Die Frage ist, was muss man mitbringen? In gewisser Weise muss man Generalist sein bei uns. In Bewerbungsgesprächen sage ich immer, wir müssen morgens einen Mietvertrag verhandeln, mittags eine Baugrube vergeben und abends ein Inbetriebnahmeprotokoll schreiben oder lesen. Und das macht diese Vielfältigkeit aus. Und es gibt Menschen, die sind sehr viel fokussierter, die können sich eine Woche lang auf eine Aufgabe stürzen. Ich könnte es nicht und ich glaube, die Mehrzahl unserer Mitarbeiter könnte es auch nicht. Oder du hast gerne 5 Teller in der Luft und die müssen alle oben bleiben. Und wenn dich das antreibt, dann bist du bei uns richtig. Und dann wird das nicht als negativer Stress wahrgenommen.
Ich glaube auch, es gibt ja immer so bestimmte Stärken, die eben jeder so hat. Der eine kann gut mit Zahlen und genau braucht die 5 Teller immer was Neues, Action. Dann ist das nicht der Stress und andere haben dann eher vielleicht den kreativen Part oder den organisatorischen oder was auch immer, aber das dann auch im Kern. Und dann kommst du halt unter Stress, wenn du sagst, ich habe aber 5 Teller, die ich hier drehe und dann muss ich auch heute Abend noch irgendwie die Begrüßung machen und morgen habe ich das und da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Und die würden wahrscheinlich bei euch kaputt gehen. Also die Mitarbeitenden, die bei euch sind, die würden in so Jobs mit wiederkehrenden, immer wiederkehrenden Tätigkeiten über einen langen Zeitraum wahrscheinlich eher kaputt gehen, weil genau die Action da fehlt oder die Abwechslung.
Ja, also das muss man schon wollen.
Ja.
Andererseits ist aber auch genau deshalb wichtig, warum wir so viel Wert auf eine gute Stimmung, gute Büros, gutes Miteinander und hohe Motivation legen. Und das kannst du ja nicht oktuieren. Das muss intrinsisch sein, dass es wirklich Spaß macht und dass es von innen rauskommt und man sich gerne zum Ort des Geschehens hinbegibt und nicht morgens aufstehen, denn jetzt muss ich auch noch in dieses Büro und da ist eine Raufasertapete und mein Büro hat kein Fenster. Sehr gruselig. Also es ist ehrlicherweise muss ich mich dann auch manchmal kneifen, wenn man natürlich klassisch in irgendwelche Verwaltungsgebäude reinkommt, öffentliche Verwaltung. Und denke mal, boah, ihr armen Nasen, ja. Also das ist schon bitter. Wie soll denn hier ein guter Spirit einkehren? Und die sind so wichtig. Wir brauchen die Verwaltung. Und das Bild beim Reinkommen ist schon upturned. Und das macht's schade. Es wäre sehr wünschenswert, wenn wir dort gesellschaftlich auch mehr Wert drauflegen könnten, dass es baulich wie arbeitsplatztechnisch attraktiv ausgestattet wird. Und ganz ehrlich, der Hebel ist nicht, dass die ins Homeoffice gehen können. Das motiviert nicht.
Ja, ist dann schade, wenn dann jemand wie du dann da reinkommt und da vielleicht eine Stelle annehmen möchte und dann, nee, das ist nicht mein Umfeld, das geht nicht, ne? Und dann hast du am Ende eben nicht die kreativen Menschen, die 5 Teller in der Luft halten können.
Im Gegenteil, das Argument wird ja sein, na, hier halte ich mich ja sowieso nicht auf, weil darf ja irgendwie ein paar Tage Homeoffice machen, was in der familiären Situation sicherlich mal Sinn macht, aber es spricht natürlich eine Zielgruppe an, die sehr stark einseitig geprägt ist. Mhm. Und jemand, der Spaß am Leben hat und sagt, auch dieses Leben möchte ich möchte vielleicht nicht mit dem Buttermesser Privates und Berufliches voneinander abschneiden, sondern das ist ein fließender Übergang und diesen Spaß, den möchte ich auch im Beruf mit reintragen, der kann dort nicht stattfinden. Bei Nadelfilz und Gipskarton.
Okay, hast du da so ein bestimmtes Büro im Sinn?
Ach, das ist beliebig. Da brauchst du
gar nicht so weit. Da gibt es genug. Ja,
es gibt auch positive Beispiele, aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
Ja. Ja. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auch auf eher die persönlichen Dinge bei dir schauen oder auch so eine Reflexion, was treibt dich aktuell am meisten an?
Oh, nicht ein Punkt, alles Mögliche. Also,
was sind denn so die fünf Teller gerade bei dir?
Oh, was darf ich davon jetzt sagen? Also das volle Leben, mein Gott, ich habe 3 Kinder, wir haben gerade ein Haus gebaut, wir haben das Opernprojekt, wir haben neue Niederlassungen, wir denken über Unternehmenskonstellationen nach, 1000 Themen. Also das ist wirklich mannigfaltig. Das macht's ja gerade aus. Ich komme ja morgens ins Büro super. Und es gibt niemals, ehrlich gesagt, ich habe es auch verlernt, ich tue mich schwer, einen Tag lang, 10 Stunden lang eine Aufgabe zu machen.
Kann ich nachvollziehen.
Also ich brauche schon die 5 Teller und splitte diese 10-Stunden-Aufgabe lieber über 3 oder 4 Tage und kann dann die anderen Teller auch noch ein Stück weit mitbewegen.
Okay. Welche Fähigkeit wird in der Branche zu wenig geschätzt? Eben das, viele Teller in der Luft zu halten oder wie kriegen wir einen Shift hin?
Indem wir transparenter und ehrlicher miteinander sind. Mhm. Und das aussprechen, was vielleicht auch mal wehtut und was man nicht hören will. Und das in der richtigen Kommunikation. Also nicht anklagenderweise und nicht absichernderweise. Ja, ich habe es ja aufgeschrieben, habe euch immer gesagt, das klappt nicht. Mhm. Sondern auf eine Art und Weise, die da sagt, du hast es schon 5-mal so gemacht und wenn du es jetzt nochmal so machst, es geht schief. Und das will ja keiner gern hören. Und da gibt's jetzt auch nicht das Patentrezept für, wie man jemanden darüber erreicht. Aber dieses alte Säcke-Syndrom, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja der allerletzte Spruch, den wir brauchen. Und der ist in der Bau- und Immobilienbranche verdammt etabliert. Und das würde uns gut zu Gesicht stehen, wenn wir da open-minded da unterwegs sind. Aha. Und eine bessere Fehlerkultur, bessere Kommunikation, kritikfähiger, dynamischer, weltoffener mit umgehen.
Das wäre jetzt vielleicht ein guter Moment, wo du selber von dir aus sprechen könntest. Gibt es Dinge, die du jetzt noch nicht so offen gesagt hast, wo du denkst, ich fange jetzt mal damit an? Also irgendwie, weißt du, was ich meine?
Nee, ist ja das, bei all dem, was ich sage, heißt das ja nicht, dass ich das alles besser mache. Im Gegenteil. Also ich bin ja, komme ja auch mal mit einem alte Sackspruch oder ähnliches, ja. Also kann mich da ja auch nicht außen vor nehmen. Aber zumindest ist der Anspruch da, es besser machen zu wollen und es vorleben zu wollen und all die zu motivieren, die es vielleicht sogar besser können als ich, daran festzuhalten und da weiterzumachen.
Was wäre so ein Tipp, den du jungen Menschen mitgeben würdest, wenn sie ins Berufsleben starten?
Ah, bitte nicht immer an den nächsten Schritt denken, sondern vielleicht mal an den übernächsten oder überübernächsten und nicht glauben, ich muss sofort ans Ende der Nahrungskette springen, sondern hab mal Geduld, sei fleißig, Step by Step. Und nehmt doch es mal als Gabe hin, dass ihr noch viele Jahre Zeit habt und lernt einfach und lauft und macht und lernt dazu und überspringt nicht sämtliche Stufen.
Was sind deine nächsten Stufen?
Also bei uns im Unternehmen werde ich nicht mehr. ich bin Geschäftsführer und werde bleiben und will's bleiben und Witte besser machen, größer machen. Wir haben keinen 3- oder 5-Jahresplan im Sinne von, wir wollen nächstes Jahr 50 Mal mehr haben. Zurückgeblickt haben wir, also 20, 2023 haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, oberstes Ziel ist, wir wollen die Mannschaft halten und niemanden entlassen müssen. Das war mal das ganz kurzfristige Ziel, was ins Gegenteil umgeschlagen ist, und wir sind 10% gewachsen, was ich irgendwie total erfolgreich finde. Also von daher ist dieses Ziel setzen, wahrscheinlich sagt das jeder Unternehmensberater, man muss ganz klare Ziele haben. Ja, aber die Situation, die Welt um uns herum, die ist so turbulent. Wir wollen einen guten Job machen und wir wollen ein guter Arbeitgeber sein und tolle Projekte machen. Und alles andere wird dann sehr automatisch kommen. Das ist das Ziel.
Total.
Und perfekt. Wir werden uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir erreicht haben.
Okay. Wunderbar. Das ist ein
schönes Schlusswort. Schlusswort. Ich habe den Beruf des Projektsteuerers tatsächlich etwas unterschätzt. Also ich finde den total spannend, jetzt so nach der Dreiviertelstunde mit dir.
Magst du mal ein Praktikum bei uns machen?
Gerne.
Ja.
Ich finde sowas super.
Eingeladen.
Also wirklich mal so 2 Wochen mal da zu gucken und dazu. Ich glaube, das wäre sehr wichtig für die Branche oder überhaupt einfach.
Ja, jederzeit. Ja, kannst ja auch einen Standort aussuchen.
Ja, Düsseldorf vielleicht schon, ne? Ja, sehr gerne.
Herzlich willkommen.
Prima. Vielen Dank.
Danke euch.
Für
Hat
den
Spaß
Einblick.
Gemacht.
Ja. Wie ging es dir jetzt so?
Ähnlich. Nur auf der anderen
Egal,
Seite
auf
des
der
Tisches,
Seite.
Ja. Nein, mir macht das ja Freude. Ich habe da Spaß dran.
Super.
Das merkt man dir auch an.
Ja. Schön, dass du da warst, liebe Sascha.
Alles klar.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao. Ciao.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.